Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Bewusstsein to go. Mein Name ist Julia Bläser, ich bin Psychologin und Bewusstseinscoach und nehme dich gerne mit auf eine wunderbare Bewusstseinsreise. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. In dieser Folge soll es darum gehen, wie oft machen wir es eigentlich anderen recht, um vielleicht auch anderen zu gefallen, und wie sehr vergessen wir unsere eigenen Bedürfnisse oder stellen sie hinten an, weil wir meinen, alles andere hat Priorität. Bleib also dran, wenn dich dieses Thema auch beschäftigt, ganz egal ob im Privat- oder Berufsleben, vielleicht bist du auch in einem helfenden Beruf unterwegs und spürst, dass du oft viel zu viel gibst. Und ja, das kenne ich auch. Und ich möchte dir an dieser Stelle, auch wenn du Mutter bist oder Vater bist, hier ein paar wesentliche Tipps geben oder auch mit dir darüber sprechen, wie sich das entwickelt, dass wir oft eben uns vergessen, unsere Bedürfnisse hinten anstellen und dann ja teilweise auch körperliche Symptome zeigen. Wie oft geht es dir so, dass du denkst, das andere ist wichtiger als du selbst? Vielleicht sind es die Kinder, vielleicht ist es dein Partner, deine Partnerin, vielleicht ist es aber auch deine Firma, dein Unternehmen, deine Praxis, ganz egal, in welchem Kontext du bist. Oder du lässt dir immer noch mehr aufladen von deinem Chef oder von Kollegen und bist immer wirklich bereit, ja, für andere noch mitzudenken oder gar mitzuarbeiten. Das ist alles sehr löblich, aber es gibt natürlich auch diese Selbstaufopferung, die nach hinten losgeht, wenn man das eben übertreibt. So wie Schulz von Thun in seinem Werte- und Entwicklungsquadrat es sehr schön darstellt, braucht eine Tugend, zum Beispiel helfen, andere unterstützen, ein Spannungsverhältnis zu einer anderen Tugend. Und das könnte dieser notwendige Egoismus sein. Ja, also wenn das für andere Dasein in einem ausgewogenen Spannungsverhältnis ist mit der nötigen Selbstachtung oder dem notwendigen Egoismus, dann ist das ausgeglichen. Wenn man das aber übertreibt, indem man sich aufopfert und sich dabei eben selbst verliert, dann ist das keine Tugend mehr, dann ist es eine Übertreibung und die schadet dir. Genauso wie massiver Egoismus oder gar Narzissmus natürlich keine Werte sind, sondern eine absolute Übertreibung, die sowohl den Personen selbst, aber eben auch ganz vielen anderen schaden. Und es ist wichtig, dass du schaust, ob du in einem guten Spannungsverhältnis bist. Deswegen mach dir das mal bewusst. Wie oft stellst du dich eigentlich hinten an und was könntest du tun, um, ich sag mal, nicht nur in einer Übertreibung zu landen, sondern wieder auf ein normales Niveau zu kommen? Welche Schwesterntugend, so nennt man das in dem Wertequadrat, bräuchtest du da? Also wenn du die Zeit nicht für dich nutzt, immer ans Telefon gehst, wenn andere etwas von dir wollen. Viele Menschen in helfenden Berufen werden auch privat immer wieder gebeten um Hilfe. Und da sie daran so gewöhnt sind, sind sie auch allzeit bereit. Also sie gehen ständig über ihre Grenzen. Sie haben sich vielleicht was vorgenommen, aber dann kommt vielleicht eine WhatsApp oder eine Nachricht, eine E-Mail, kannst du mir vielleicht noch schnell helfen? Oder hast du Zeit heute Abend, ich möchte mal mit dir über das und das reden. Und vielleicht hatten sie sich etwas für sich vorgenommen, sei es nur ein Spaziergang irgendwie im Wald. Und dann stellen sie das hinten an und sagen, ach, okay, ist wichtiger. Dann kommt der Partner vielleicht noch mit etwas um die Ecke und möchte vielleicht auch noch ein Gespräch. Auch dann sagen sie, ach, gehe ich mal lieber nicht in die Badewanne, lese nicht mein Buch, mache nicht meine Meditation, gehe nicht zum Sport. Oder die Kinder, die vielleicht auch etwas Wichtiges haben. Und irgendwie ist immer alles wichtiger als sie selbst. Achtung, Achtung, da darfst du wirklich drauf Acht geben, dass du hier genauer hinschaust. Warum machst du das? Fragezeichen. Darüber darfst du dir bewusst werden. Warum stellst du dich immer so weit nach hinten, deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Vorlieben? Und warum willst du anderen es immer so gut machen und zurecht machen? Es gibt das sogenannte Helfersyndrom, das heißt ja auch oft, indem ich anderen helfe, dann werte ich mich selber auf, ich bekomme Anerkennung, ich werde gemocht, ich bin zugehörig, und die haben auch oft Angst, diese Menschen einfach mal Nein zu sagen, weil sie denken, oh Gott, ein Nein könnte dazu führen, dass ich hier ja im Prinzip abgelehnt werde. Diese Angst vor Ablehnung kann auch ein Treiber sein. Und diese Menschen verlieren sich oft selbst in ihrem Prozess des Funktionierens und des Helfens und merken das irgendwann an starken Symptomen, körperlicher Natur meistens, ja, noch nicht mal psychisch, aber körperlicher Natur merken sie das, dieses Leerheitsgefühl, die Leere, das ausgebrannte Gefühl, dass man nicht mehr so viel Energie hat, dass man mit Muskelverspannungen unterwegs ist. Denn wenn sie, wenn Menschen sehr viel anderen helfen, sehr viel geben, dann ist das Energiekonto irgendwann nicht mehr ausgeglichen. Das Leben besteht aus Geben und Nehmen. Wer viel gibt, muss schauen, dass er oder sie ihre Energiereserven immer wieder auffüllt, sonst läuft es leer. Und wenn man leer gelaufen ist, dann ist es schon relativ spät, dann spürt man das, dann kommt auch der Geist nicht mehr mit, die Motivation lässt nach, man ist fahrig, man ist gereizt, man schläft schlecht, weil man eben einfach keine Regenerationszeiten mehr hat, beziehungsweise auch oft seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Werte verletzt. Das Ganze im Potpourri ist natürlich dann schädlich für dich und deine ganzheitliche Gesundheit, wenn du so agierst und das über einen langen Zeitraum. Man kann mal eine Woche lang vielleicht mehr geben und sagen, okay, das ist jetzt eine Woche, wo ich einfach gefragt bin und hier muss ich abliefern und hier möchte ich auch abliefern oder es ist ein Notfall in der Familie, dann muss man sich bereit erklären zu helfen. Das tut man ja auch gerne. Aber irgendwann, wenn man das monatelang oder gar jahrelang macht, was viele auch tun, sich in diese Aufopferungsrolle zu begeben, das führt natürlich zu Schäden. Also checke dein Energiekonto. Bist du hier im ausgeglichenen Modus oder läufst du Richtung Minus? Wie kannst du deine Reserven auffüllen? Durch was? Was tut dir verdammt nochmal gut? Vielleicht ist es Kochen mal ganz alleine. Vielleicht ist es auch mal ganz alleine spazieren oder wandern zu gehen. Oder die Tür abzuschließen und zu sagen, nein, ich nehme mir jetzt die halbe Stunde Zeit für meine Yoga-Übungen oder für meine Meditation. Du weißt ja, dass du immer ganzheitlich dein Energiekonto auffüllen musst. Das heißt, über Nahrung, über gutes Wasser, über vor allen Dingen geistvolle Nahrung. Dann aber auch dein Energiezentrum. Du kannst die Chakren reinigen, du kannst die Chakren ausgleichen, du kannst dich immer wieder mit schönen Dingen versorgen, energetisch versorgen. Alles ist ja Energie und das wird immer wieder dein Konto auffüllen. Wenn man aber zu oft und zu lange das vergisst, dann ist es nicht mal eben getan und das spüren auch welche, dann viele Menschen. Dann reicht es eben nicht, irgendwelche Meditationen zu machen, 10, 15 Minuten, sondern dann muss man sich wirklich mal 2 Wochen Zeit nehmen, 2 oder 3 Wochen Zeit nehmen und sich auffüllen. Das kann man auch zum Beispiel durch Mineralienkomplexe unterstützen, aber auch indem man wieder an die frische Luft geht, indem man sich Monotonie gönnt, also Dinge in Ruhe macht, sich wirklich in Trance-Zustände begibt, denn damit aktivieren wir unseren Parasympathikus und der ist so wichtig und unbedingt notwendig, dass wir hier oft in dem parasympathischen Teil sind und das ist nötig, damit du und dein Körper, aber auch dein Geist, damit die sich regenerieren können. Denn Menschen, die sehr am Anschlag sind, die regenerieren auch nachts oft nicht mehr. Die Zellen sind immer unter Dauer auf Feuer. Wir sind sozusagen in einem Überlebensmodus. Und tatsächlich ist das gut gemeinte Helfen auch etwas, was uns in eine Stressfalle laufen lässt. Denn wir gewöhnen natürlich auch andere dran, dass wir allzeit bereit sind. Die laden uns eventuell noch mehr auf und denken, naja, die verträgt das ja schon die ganzen Jahre. Also da kann ich ja noch ein Schöppchen draufpacken. Und dann ist man irgendwann, ist das Tröpfchen dann zu viel, das Fass läuft über und dann schauen uns alle an und sagen, was ist denn jetzt mit ihm oder mit der los? Wieso reagiert die Person jetzt so komisch und so impulsiv? Ja, weil es oftmals dann das Quäntchen zu viel ist. Und um das überhaupt nicht für sich auch eskalieren zu lassen, solltest du bitte darauf achten, wie voll ist dein Fass schon oder wie leer? Das kannst du so oder so sehen. Man kann das von beiden Seiten betrachten. Also entweder ist es Fass kurz vorm Überlaufen, dann musst du schauen, dass du hier Wasser ablässt und Druck ablässt oder aber wie leer ist dein Energiekonto, dein Energiefass und dann darfst du schauen, mit welchen guten Ressourcen kann ich das wieder auffüllen und ausgleichen. Vielleicht ist es auch ein Kurztrip, also was würdest du dir gerne gönnen, was du dir viel zu oft verkneifst und wo du immer wieder sagst, nee, das hat ja Zeit, das kann ich nächste Woche noch machen oder übernächste Woche und schlussendlich vergehen dann manchmal Monate und du hast es immer noch nicht für dich getan. Es sind Kleinigkeiten manchmal, die uns Freude bereiten. Das kann wirklich Lesen sein, das kann was Malen sein, das kann aber auch sein, dass man einfach sich nicht mehr so an Plätze begibt, die einem gut tun, weil man auch da sagt, ach nee, ja, brauche ich jetzt nicht. Und dass du dir bewusst darüber wirst, was dich dazu verleitet, welche inneren Muster und welche Rolle du da eingenommen hast in deinem Leben, die dich dazu verleiten, immer für andere da sein zu wollen und das Gefühl zu haben, ich muss für andere da sein. Ja, sonst läuft es nicht. In dem Moment, wo du wirklich immer alle für alles, also für alle etwas tust und machst und schaffst und parat stehst, kommen die anderen in deinem Umfeld natürlich eher in so eine Rolle der Opfer, beziehungsweise sie können bei dir auch wunderbar sozial faulenzen oder in echt faulenzen. Das passiert auch häufig in Gruppen, das ist Gruppenpsychologie, das nennt man Social Laughing, soziales Faulenzen. Wenn da einer ist, der sich nach vorne bringt und der auch viel kann und viel weiß, also so einen Expertenstatus hat, dann gibt es häufig das Phänomen, dass sich die anderen dann ja hinter dieser Person verstecken und sich entspannt ausruhen, weil die denken, ja, die oder der machen das ja sowieso. Ja, also muss ich mich gar nicht so anstrengen und die ernten dann gleichzeitig die Lorbeeren auch mit, wenn es Projektarbeiten zum Beispiel in Teams sind. Das sieht man in ganz, ganz vielen Organisationen, dass gerade da, wo Teams aktiv sind, dass manchmal so 6 Leute in einem Team sind, 2 davon rackern sich richtig einen ab und die anderen 4, ja, sind die sogenannten Trittbrettfahrer, die das soziale Faulenzen praktizieren. Das liegt daran, dass die anderen beiden sich auch alle Aufgaben anziehen und annehmen und manchmal auch nichts abgeben und auch nicht klar kommunizieren. Das möchte ich jetzt abgeben und das schaffe ich jetzt hier an dieser Stelle nicht und die anderen auch in die Pflicht nehmen. Ja, das ist oft auch gar nicht so einfach, auch wenn man Projektleiter oder Geschäftsführer ist, weil man denkt, naja, man will die anderen vielleicht nicht überfrachten oder überladen, obwohl man die gut bezahlt, zum Beispiel. Ja, das kann auch so ein Mindset-Thema sein, dass man hier eher freundschaftlich umgehen will und ja, aber auch dann die geschäftsführerische Rolle oder die Chefrolle nicht so gerne innehat, weil man auch da gerne lieber ja auf der gleichen Ebene ist. Man möchte befreundet sein. Und das ist oft gar nicht so einfach, gerade in Unternehmensstrukturen, dass wir hier diese Rollenwechsel vertragen. Man kann gemeinsam feiern, man kann Erfolge feiern, man kann ausgehen, man kann sich gegenseitig stützen und auch mal was Privates erzählen. Aber wenn es um die Wurst geht, dann ist es halt nun mal so, dass die Leute, die das Risiko und die Verantwortung tragen für ein Unternehmen, auch andere Entscheidungen treffen müssen und die müssen auch delegieren. Das sieht man dann auch am Reifegrad der Mitarbeiter. Das ist wichtig, dass du dich als Führungskraft, aber auch für dich selber mal fragst, in welchem Reifegrad bin ich, in welchem Reifegrad ist mein Kind? Sowas lernst du unter anderem in meiner Ausbildung, Reifegrade von Menschen erkennen. Und mit dem Reifegrad, den man auch natürlich dann trainiert, man möchte ja Menschen bei ihrer Entwicklung begleiten. Und umso mehr kann man dann eben sich auch eher als Coach oder als Elternteil, als Chef, wie auch immer, auch zurückziehen und sagen, okay, ich delegiere jetzt die Aufgabe und man weiß, okay, die wird gemacht und alleine gemacht. Aber es braucht manchmal eine Zeit. Am Anfang Reifegrad 1 brauchen die Menschen noch sehr, sehr viel Begleitung. Und bis sie dann irgendwie im Reifegrad 4 sind, so nennt man das, dann vergehen oft Monate oder auch Jahre, je nach Bildungsgrad, je nach Alter und Entwicklungsstand. Und das macht auch nichts. Man muss nur als Führungskraft, egal wie, du bist als Elternteil auch eine Führungskraft und auch im Berufsleben als Führungskraft erkennen, wo steht die Person, was kann ich noch tun, was braucht sie eventuell noch für Skills, wo ich sie unterstützen kann, damit sie irgendwann auch etwas alleine kann. Und es geht nicht darum, dass wir, wenn wir in Führungspositionen sind, in der Familie oder auch im Unternehmen, dass wir uns alles an Land ziehen, dass wir meinen, ohne uns geht es nicht und dass wir uns dadurch selbst im Prinzip überfordern. Ja, weil irgendwann, je größer etwas wird, auch wenn du mehrere Kinder hast, eine größere Familie hast oder aber auch ein größeres Unternehmen, da kannst du nicht mehr alles alleine schaffen. Und dann ist es schlau, wenn du sagst, ich vermittle hier mein Wissen, bis sie es können und dann gebe ich was ab. Dann gebe ich auch Projekte ab, denn auch das musste ich lernen. Man kann nicht alles alleine schaffen, auch wenn man viel kann. Ja, oftmals sind Helfer auf der einen Seite sozial motiviert, wollen Menschen sehr gerne helfen, weil sie es einfach auch schön finden, für andere da zu sein. Leute, die sich sehr gerne überlasten und sehr viel geben, können meistens auch sehr viel. Das heißt, sie sind sehr gut ausgebildet, sie haben sehr viel Wissen. Und da kann auch ein Mindset-Thema sein, bevor ich das anderen jetzt brühwarm nochmal erklären muss, mache ich es doch lieber selber. Ja, aber der Stapel wächst und wächst und wächst. Und der ist irgendwann so groß, dass du dich selbst nicht mehr wiederfindest, beziehungsweise auch die anderen. Du versinkst in deinem eigenen Stapel. Und davor kannst du dich nur bewahren, indem du frühzeitig erkennst, ich habe hier Symptome, die Richtung Stress gehen, ich verletze meine Werte, ich verletze meine Bedürfnisse, weil ich sie vernachlässige. Was ist mir wichtig? Wo kann ich Energie tanken? wie viel Energie schaffe ich zu geben, ohne dass ich selbst zu viel Energie verliere und Gefahr laufe, dass ich krank werde oder zu stark belastet bin, dann würde man nämlich ausfallen und damit ist auch keinem geholfen. Ja, Menschen, die viel geben, das sind wirklich wunderbare Menschen und wir haben da auch viele von in der Gesellschaft. Leider Gottes haben wir aber auch sehr, sehr viele Menschen, die gerne viel, viel nehmen und nicht bereit sind, etwas zu geben. Die konsumieren die Energie von anderen, die nehmen sich alles mit. Und da darfst du genauer hinschauen, in welchem Energiefeld bist du, mit wem arbeitest du zusammen, wie hast du deine Kinder vielleicht auch in Anführungsstrichen verwöhnt, dass sie von dir auch viel nehmen. Und du kannst dich verändern, du kannst auch hier deine Energiestruktur wandeln und auch deine Kinder oder dein Partner, deine Freunde, deine Mitarbeiter, deine Kollegen werden dann lernen, dass du eine Grenze hast, die darfst du auch ziehen, dass du Zeit für dich nimmst und die bewusst auch einhältst. Das musst du dir im Prinzip mit dir selbst einen Vertrag schließen und dir selbst abverlangen. Und dann gewöhnen die sich auch nach und nach daran, dass du eben keine Maschine bist und nicht nur für andere da bist, sondern dich auch selbst mal wieder in den Mittelpunkt rückst. Falls dich das interessiert, habe ich ein neues Resilienztraining entwickelt und nicht entwickelt, aber aus meinem ganzen Programm ein Resilienztraining kreiert. Das heißt Wieder bei mir. Das ist speziell für Menschen wie dich, wenn du auch dazu zählst, für Menschen, die viel geben. Du kannst es rein online absolvieren oder mit 4 Live-Terminen mit mir zusammen. Und da begleite ich euch dann oder dich persönlich in einer kleinen Gruppe und wir schauen uns die Themen dann genauer an. Das ist Aufklärung, das ist aber vor allen Dingen eben auch ein Training, was du ein paar Monate, ein paar Wochen machen kannst. Du hast da Zugang zu, damit du wieder bei dir ankommst, deine Kraft wirklich mobilisierst, dich von innen heraus stärkst mit tollen Tools, tollen Übungen und noch ein Workbook ist auch noch dabei. Falls dich das interessiert, ja, schau einfach in den Link in der Beschreibung, da verlinke ich dir das. Und ansonsten, ja, achte bitte auf dich, denn du darfst dir auch ganz viel wert sein. Alles Liebe für dich und ich freue mich, wenn dich das interessiert hat, dass du vielleicht ein Abo hinterlässt oder auch das Video bitte mit deinen Freunden und Freundinnen oder Kollegen teilst, wenn du denkst, das könnte interessant für sie sein. Dann freue ich mich darüber auch sehr und schalte bitte beim nächsten Mal wieder ein zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal oder in meinem Podcast Bewusstsein to go. Bis dann! Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch an andere weiterempfehlen möchtest und bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe für dich!